Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas-samai ma'a wa anzala minas-samai ma'a fa akhraja bihi ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite www.rdi.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite www.rdi.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 19. Januar 2026, gleich dem 29. Day 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir besprechen heute den letzten Abschnitt der Sure 71, Sure Nuh. Hier zunächst die Verse 21 bis 23.
قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
Nuh sagte, mein Herr, sie haben sich mir widersetzt und sind jemandem gefolgt, dem sein Besitz und seine Kinder nur den Verlust mehren. Und sie haben ungeheure Ränke geschmiedet. Und sie, die Vornehmen des Volkes, haben gesagt, verlasst doch nicht eure Götter, verlasst doch nicht Wad, noch Suwa, noch Jargut, Jaug und Nasr. Gemäß dem Vers 14 der Sure Ankabut, Sure 29, hat Prophet Noah 950 Jahre unter seinem Volk gelebt und ist aufgefordert, dem einen Gott zu dienen. Es schloss sich ihm in all diesen Jahren aber nur eine kleine Schar an. Schließlich beklagte sich Nuh gemäß der obigen Stelle in der Sure 71 bei Gott über sein Volk. O Herr, in dieser langen Zeit haben sie sich gegen mich gestellt. Anstatt mir zu folgen, haben sie sich den Mächtigen und Reichen zugewandt, die auf der Götzenverehrung beharrten, und haben auf diese gehört. Die Anführer des Volkes strebten organisiert danach, dass ihre Untertanen die Statuen aus Stein und Holz für ihre Götter halten und dass sie denken, diese zufrieden stellen zu müssen, damit es ihnen gut geht. Aber weder sie noch die Bevölkerung begriffen, dass Macht, Reichtum und der Götzendienst ihnen nur schaden werden. Wir sehen folgende Tatsachen bestätigt. Erstens, viele sind nicht um die Wahrheit und der Orientierung nach ihr bemüht, sondern lassen sich von den Mächtigen und Reichen blenden. Sie denken, deren Weg sei der richtige und sie würden glücklich werden, wenn sie ihnen folgen. Zweitens, immer hat eine große Mehrheit sich gegen den Aufruf der Propheten gestellt und sich gegen die Gesandten Gottes gewandt. Wir sollten also darauf achten, bei Glaubensfragen stets nach Recht und Wahrheit zu forschen. Wenn wir die Wahrheit von der Unwahrheit unterscheiden wollen, spielt es keine Rolle, was eine Minderheit oder eine Mehrheit denkt. Das ist kein Kriterium. Drittens. Die Götzenverehrung blickt auf eine lange Vergangenheit zurück. Sie war schon in der Zeit des Propheten Nuh, des ersten der Ulul-Asen-Propheten, der Erzpropheten, üblich. In den Versen 24 und 25 der Sure Nuh heißt es weiter. Sie haben ja viele in die Irre geführt. So lasse, o Herr, die Ungerechten nur noch tiefer in die Irre gehen. Wegen ihrer Verfehlungen wurden sie ertränkt und dann in ein Höllenfeuer hineingebracht. Und da fanden sie für sich außer Gott keine Helfer. Genauso wie in der Vergangenheit gibt es auch heute berühmte Leute, die moralisch nicht in Ordnung sind und schlechte Ansichten vertreten. Und ebenso gibt es Bevölkerungsteile, die sich an deren Verhalten bewusst oder unbewusst ein Vorbild nehmen. Diese vermeintlichen Vorbilder begehen ein großes kulturelles Unrecht, weil sie die Menschen in die Irre führen. Allerdings vergrößert sich ihr eigener Irrtum dadurch noch mehr, dass sie die anderen auf den falschen Weg lenken. Der Koran verweist auf das üble Schicksal der Menschen in diesen Gesellschaften und es heißt, sowohl die Anführer als auch die berühmten Leute und die Mehrheit, die sich nach ihnen richtet, werden wegen ihrer Sünden bestraft werden und sich nicht vor der Strafe Gottes in Sicherheit bringen können. Die Ungläubigen aus dem Volke des Noah ertranken bei der riesigen Überschwemmung, die auf Geheiß Gottes entstand. Ihre Leichen trieben auf dem Wasser, während ihre Seelen in das Feuer des Zwischenreiches gerieten, welches bis zum jüngsten Tag anhält. Diese Verse in der Sure Nu lehren Folgendes. Erstens. Bekannte und populäre Leute im Bereich Kultur, Sport, Kunst und so weiter müssen auf ihr Verhalten achten. Denn wenn sie sich nicht angemessen verhalten, hat es auf einen großen Teil der Bevölkerung keine gute Wirkung und führt womöglich viele auf den Irrweg. Zweitens. Unrecht besteht nicht nur darin, jemandem finanziell einen Schaden zuzufügen oder ihn körperlich zu verletzen, sondern Unrecht kann auch auf kultureller Ebene begangen oder verursacht werden. Kulturelles Unrecht ist oft noch gefährlicher und zerstörerischer. Drittens. Gott straft nicht nur im Jenseits. Manchmal bestraft er jemanden schon im Diesseits wegen schlechter Taten und um die anderen zu belehren und zu mahnen. Viertens. Im Jenseits nützt es nichts, im Leben über viel Reichtum verfügt oder viele Freunde und Anhänger gehabt zu haben. Diese können den Menschen nicht vor der Höllenstrafe retten. In den letzten Versen 26 bis 28 der Sure Nuh heißt es schließlich:
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
Und Nuh sagte: Mein Herr, lasse auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen einzigen Bewohner. Denn gewiss, wenn du sie leben lässt, führen sie deine Diener in die Irre und zeugen nur Sittenlose und Undankbare. Mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und demjenigen, der als Gläubiger mein Haus betritt, und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen, und stürze die Ungerechten nur noch tiefer ins Verderben. Im Vers 25 heißt es, dass das Volk des Nuh ertränkt wurde. Und aus den eben verlesenen letzten Versen geht hervor, dass der Prophet Noah Gott um diese Bestrafung der Ungläubigen gebeten hatte. Er verfluchte sein Volk und bat Gott, keinen einzigen der Ungläubigen am Leben zu lassen. Denn er setzte keinerlei Hoffnung mehr in die Rechtleitung dieses Volkes und ihre Nachfolgegeneration. Alle hatten sich von ihren Anführern beeinflussen lassen, und diese hatten das Volk zur Bekämpfung des Propheten Gottes verleitet und verhindert, dass sie auf das Wort der Wahrheit hören. Nachdem Prophet Noah 950 Jahre lang zur Religion Gottes eingeladen hatte und schließlich sicher war, dass niemand mehr sich recht leiten lässt und die Nachfolgegenerationen seines Volkes auch nur Götzenverehrung und Unglauben auf der Welt verbreiten werden, bat er Gott, die Erde von dem Schmutz des Götzentums und des Unrechts zu befreien. Er bat ihn, ausschließlich die Gläubigen am Leben zu lassen, damit sie den Glauben an nur den einen Gott verbreiten. Wir führen die Besprechung der Sure Nuh mit folgenden drei Anmerkungen zu Ende. Erstens, einer Gesellschaft, deren Grundlagen von Unheil und Irrtum befallen sind und in der kein Lichtblick mehr für eine Rechtleitung besteht, droht die Vernichtung. Zweitens, ob Kinder recht geleitet werden oder den Weg gehen, hängt davon ab, wie die Eltern ihre Aufgabe diesbezüglich erfüllen. Ihr Erziehungsauftrag ist wichtig, und die kommenden Generationen sind das Ergebnis der Erziehung der vorhergehenden. Drittens, wir sollten Gott für die Gläubigen um seine Barmherzigkeit und Vergebung und für die Unterdrücker von Recht und Wahrheit um deren Untergang bitten.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Dawud Zaman mit dem Titel Asto Kojakorisam. Das heißt, wohin soll ich von dir wegfliehen?
گشت و خسته از تو کجا گریزان شدم از فتنه خیش، من آن تو مرا به من باز مده، من آن تو مرا به من باز مده، من آن تو مرا به من باز مده.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi von gestern bis heute. Die sieben Abenteuer des Helden Rustam im Schachname von Ferdowsi haben wir Ihnen, liebe Hörerfreunde, inzwischen alle erzählt. Erinnern Sie sich, welche Prüfungen dieser Pahlevan mit seinem treuen und wundersamen Pferd Rachsch alle durchlaufen musste, um den iranischen König Korvus aus der Gefangenschaft zu befreien. Da waren der Kampf mit dem Löwen, dem Drachen und der Hexe, sowie einer heißen und trockenen Wüste, und vor allem die Herausforderungen mit den Dämonen machten Rustam zu schaffen. Aber Rustam und Rachsch besiegten letztendlich alle. Heute wollen wir nun auf einen anderen Helden im Shahname eingehen. Er heißt Siavash und ist der Sohn des Königs Kekavus, den, wie Sie nun ja schon wissen, Rustam aus der Gefangenschaft im Mausandaran befreien konnte. König Korvus, der nun die Stärke und Kraft Rustams kennengelernt hatte, gab seinen Sohn Siavash in die Obhut von Rustam, damit dieser ihm alle Regeln der Tapferkeit, des Kampfes, der Jagd, kurz des Pahlevantums beibringen konnte. 7 Jahre hat es gedauert, bis Rustam dem Siavash alle seine Fertigkeiten beigebracht hatte und dieser ihm ebenbürtig geworden war. Dann kehrte Siavash an den Hof seines Vaters zurück. Von dieser Zeit an, bis zu dem Zeitpunkt, wo er zur Verteidigung von Besitz und Heimat in den Krieg gegen Afrasiab zog, ereignete sich vielerlei für Siavash.
König Korvus hatte unter anderem eine Frau mit Namen Sudorbe. Sie war die Tochter des Königs von Hamawaran. Da Siavash ein sehr schöner und mutiger junger Mann war, verliebte sich Sudorbe in ihn. Siavash jedoch wies ihre Liebe zurück und alle ihre Kunstgriffe nutzten nichts und sie konnte Siavash nicht für sich gewinnen, denn Siavash hatte eine reine Seele. Er erbat von dem einen Gott Hilfe und konnte dadurch einen Verrat an seinem Vater verhindern und gefahrlos diese Prüfung überstehen.
Um Siavash für sich zu gewinnen, ließ Sudabe nichts ungeschehen. Als er sich letztendlich ihr nicht ergab, bezichtigte sie ihn sogar des Verrates. König Kavus ließ sich von Sudabe täuschen. Und obwohl er wusste, dass Siavash unschuldig war, ergab er sich dennoch dem Willen Sudabes und er forderte von seinem Sohn, für den Beweis seiner Unschuld entsprechend dem damaligen Bräuchen durchs Feuer zu gehen. Diese Prüfung gründete in der Überzeugung, dass die Reinen unbeschadet durchs Feuer gehen können und es ihnen nichts anhaben kann. Siavash nahm diese Forderung an und war bereit, durchs Feuer zu gehen.
زمین گشت روشن‌تر از آسمان، جهانی خروشان و آتش دمان. سیاوش بیامد به پیش پدر، یکی خود زرین نهاده به سر، هشیوار و با جامه‌های سپید، لبی پر ز خنده، دلی پر امید.
Auf Deutsch könnte man es etwa so zum Ausdruck bringen: Die Erde heller als der Himmel schien, dröhnend schreckliche Flammen spien. Siavash zum Vater kam, den goldenen Helm auf den Kopf er nahm. Mit Bedacht und in weißem Kleid war er lächelnd und mit hoffendem Herz bereit.
Bevor nun Siavash ins Feuer gehen sollte, begab er sich in Ehrerbietung zu seinem Vater und begrüßte diesen mit allen Regeln des Anstandes. Dann sagte er,
»Sei nicht beunruhigt, dies ist ein Brauch unserer Zeit. Wenn ich ohne Schuld bin, werde ich gerettet, aber wenn ich schuldig bin, dann bitte ich Gott, dass er mich nicht am Leben erhält.« So ging Siavash ins Feuer und kam, ohne geringsten Schaden zu nehmen, wieder daraus hervor.
An Sudabes Schuld war nun keinerlei Zweifel mehr und König Kavus wollte sie notgedrungen töten lassen. Aber Siavash wusste, dass sein Vater Sudabe liebte und deswegen eines Tages seine Entscheidung bereuen würde. Deswegen machte er sich zum Mittler und erbat von Kavus, dass er sie verschonen solle. Der König entsprach seiner Bitte.
Zu dieser Zeit war es, dass Afrosiab, der König von Turan, Iran angriff und den Fluss Jehun, auch Amu Darya oder Oxus genannt, der die Grenze beider Länder bildete, überquerte. Siavash erbat von seinem Vater, dass er ihn in den Krieg mit dem Feind schicken solle. Damit wollte er erreichen, von Sudabe und seinem Vater fern zu sein. Der König entsprach seinem Wunsch, so zog Siavash mit Rostam in den Krieg, und sie besiegten das Heer von Afrosiab und dieser zog sich bis nach Balch zurück und die Turanier flohen.
Siavash meldete den Sieg seinem Vater und bat um Erlaubnis, Turan angreifen zu dürfen. Kavus gab jedoch nicht sein Einverständnis, sondern erteilte den Befehl, dass sich Siavash nicht weiter als bis zum Grenzfluss Jehun bewegen solle.
Nun war Afrasiab dabei, seine Macht wieder aufzubauen und sein Heer für einen neuen Angriff vorzubereiten. Eines Nachts hatte er einen furchtbaren Traum. Dadurch hatte er Angst vor einem neuen Angriff und erklärte sich zum Frieden bereit.
Damit dieses Versprechen gefestigt wird, übergab er auf die Forderung von Siavash 100 Pahlevane von Turan, die ihm nahestanden, als Gefangene an die Iraner. Im Gegenzug für die Gefangenen schloss Siavash mit Afrosiab, dem Herrscher von Turan, das Friedensabkommen.
König Korvus bedauerte nun aber, wie zuvor auch schon öfter, seinen Entschluss und forderte von Siavash, dass er die Gefangenen nach Iran schicken soll, damit er sie köpfen lässt. Damit sollte Siavash das Friedensabkommen brechen und Turan angreifen. Aber Siavash sah dies als unredlich und unehrenhaft an und folgte nicht der Forderung seines Vaters. Weil er sich damit dem Befehl des Königs widersetzt hatte, war es für ihn nun unmöglich, nach Iran zurückzukehren. Somit bat er Afrosiab, dass er ihm erlaube, sein Land Turan zu durchqueren, um in ein neues Gebiet zu gelangen.
Der König von Turan hatte einen weisen Vezier namens Piran Vizeh. Diesem teilte er den Wunsch des iranischen Prinzen mit. Der Vezier beriet ihn und Afrosiab sagte zu Siavash, »Komm und bleibe in Turan.« Siavash nahm dieses Angebot an und lebte nun in Turan. Afrosiab liebte Siavash wie ein Vater und war den Worten Ferdowsis zufolge sogar besorgt um ihn. Nach einiger Zeit gab er ihm seine Tochter Farangis zu Frau und überließ ihm einen Teil seines Landes. Siavash errichtete die Städte Gangdez und Siavashgerd und wurde Herrscher über dieses Gebiet.
Afrosiab hatte einen Bruder, der hieß Garcivaz. Dieser war ein eifersüchtiger und argwöhnischer Mensch, und er dachte, dass wenn es so weitergeht, werden alle Freunde und Anhänger von Siavash und niemand wird ihn mehr beachten. Durch seine Lügen und üble Nachrede kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Siavash und Afrosiab.
Nun wiederum wurde Afrosiab argwöhnisch gegenüber Siavash und dachte, dass der Prinz von Iran sein Land für sich haben und ihn stürzen wolle. Siavash wiederum dachte, dass Afrosiab ihn grundlos töten wolle.
Aufgrund aller Intrigen und Rachegelüste von Garcivaz wurde Siavash letztendlich durch den Befehl Afrosiabs feige ermordet. Seine Frau Farangis konnte mit Hilfe des Wesirs Piran Vizeh vor dem Tod gerettet werden, denn dieser wusste, dass sie schwanger war. Nach einiger Zeit nun kam das Kind von Siavash und Farangis zur Welt und man gab ihm den Namen Keychusro. Der Wesir Piran Vizeh übergab ihn in die Obhut von Hirten, damit er vom Königshof und von Afrosiab fern und in Sicherheit ist, denn Afrosiab fürchtete sich vor der Rache des Sohnes von Siavash.
Als die Nachricht von der Ermordung Siavashs Iran erreichte, wurde Rustam sehr zornig, dann ging er zuallererst zum Schloss von König Korvus und tötete Sudabe, denn sie war der eigentliche Grund, warum Siavash seine Heimat verlassen hatte. Danach griff Rustam Turan an und kämpfte einige Jahre in diesem Gebiet, bis er wieder nach Sabolistan zurückkehrte. Nach dem feigen Mord an Siavash kam es zu sehr langen Kriegen und Kämpfen zwischen den Iranern und Turanern. Letztendlich siegten die Iraner und es kam zur Herrschaft von Keychusro, dem Sohn von Siavash und Enkel von Keykavus.
Alle Ferdowsi-Forscher und diejenigen, die mit dem Schahname vertraut sind, sind überzeugt, dass das Trauerspiel von Siavash der fesselndste Abschnitt im Schahname ist. Ferdowsi hat dafür seine äußerste Kunstfertigkeit in die Darstellung der Geschehnisse gegeben. Mithilfe seines künstlerischen und sprachlichen Könnens und seiner genialen Dichtkunst steckt er den Leser in Bann und lässt ihn alle Höhen und Tiefen der Geschichte so erleben, als ob er mit dabei wäre.
Siavash hatte einen ganz besonderen Charakter und viele Forscher sind davon überzeugt, dass er einen Teil seiner positiven Eigenschaften von Rostam bekommen hat, wovon dessen Tapferkeit, Charakterfestigkeit, Ausdauer, Anstand und Vertragstreue Beispiele sind. Aufgrund dieser, wie schon gesagt, besonderen Persönlichkeit handelte Siavash entgegen allen Gesetzen und Bräuchen seiner Zeit. Sich dem Feind zuzuwenden ist ein Verhalten, das in der Welt der Pahlevane nicht gebilligt wird, und es gibt in den Mythen und Epen kein weiteres Beispiel wie ihn.
Ferdowsi ist überzeugt, dass ein Grund für den schmerzhaften Tod Siavashs genau dieser Punkt ist. Ferdowsi ist überzeugt, dass das Verlassen der Familie, der Freunde und der Heimat einen teuren Preis hat, und Siavash bezahlte seinen Fehler mit dem Tod durch den als Freund erscheinenden Feind Afrosyab.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ehsan Fadayi mit dem Titel Dilbastegi Ha, auf Deutsch Zuneigungen.
Sereşke değildir ama onlar Zekudrem iyidir ama onlar Zeçeşmeden beran eşke Beren çekildir ama onlar Ve berge boğze baran der Ebredidir ama onlar ز دریای خروشان خاطری آشفت تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دلبستگی ها را دلم دلبست می دانم دلا شکستگی ها را دل شکست می دانم کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه مه من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دارم
نه به جا شوق دویدن، نه به جان تا رسیدن، نه رسیدن به امیدی، نه امیدی به رسیدن. غم دل بستگی ها را به من دل بست می داند، دل شکستگی ها را دل شکست می داند. کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه، به من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه. ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم، چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دارم.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Der Mensch ist aus der Sicht des Islam ein begabtes Wesen. Wenn er seine zahlreichen Fähigkeiten entfaltet, kann er den Gipfel seiner Würde erreichen und die Welt für sich gewinnen. Auf dem Wege zu diesem Ziel muss er erlernen, wie er im Leben am besten vorgeht. Ausgestattet mit dem Wissen über geeignete Lebensweisen wird er besser gegenüber den unvermeidlichen Krisen des Lebens gewappnet und größere Lebenszufriedenheit erzielen können. Die wichtigste Voraussetzung, die ein Mensch für ein gelungenes Leben mitbringen muss und auf der alle anderen Lebenskünste aufbauen, ist die Aneignung des Wissens über Rechte und Pflichten, die er und die anderen haben. Die Beziehungen in der Familie und Gesellschaft werden ehrlicher und herzlicher, wenn die Menschen Kenntnis über ihre Rechte und Verantwortungen gewonnen haben und um deren Erfüllung bemüht sind. Wir können zum Beispiel besser mit unseren Rechten und Pflichten vertraut werden, wenn wir uns Kenntnis über die großen Segensgaben, die Gott uns verliehen hat, verschaffen. Wir haben im letzten Beitrag über das Sprechorgan Zunge und über die Kunst, sie richtig zu benutzen, gesprochen. Heute sprechen wir über ein anderes Organ des Körpers, nämlich das Ohr. Wir werden betrachten, was Imam Sajjad über das Recht des Ohres sagt. Täglich dringen zahlreiche Töne, Geräusche und Stimmen an unser Ohr. Vogelgesang und das Rauschen des Windes, Menschenstimmen und das Hupen von Autos und so weiter. Doch es ist nicht nötig, dass wir auf alle Geräusche und Töne achten. Müssen wir bei allem zuhören? Zuhören ist etwas anderes als hören. Hören geschieht ungewollt, es braucht nicht erlernt zu werden, aber zuhören schon. Zuhören ist eine geistige Tätigkeit, sie hängt von unserem Willen ab und erfordert Aufmerksamkeit. Das richtige Zuhören ist eine Kunst. Wenn wir einem anderen Menschen richtig zuhören, können wir sein Vertrauen erwecken, können wir ihn besser verstehen und besser kennenlernen. Durch geduldiges Zuhören entsteht außerdem ein guter und wirksamer Kontakt zu den anderen. Außerdem werden viele Missverständnisse von vornherein vermieden. Die Kunst des Zuhörens hilft uns, den Worten der anderen richtig zu folgen. Wer diese Kunst erlernt, hat mehr Erfolg im Leben.
Wichtig ist jedoch zu wissen, was man sich anhören soll und was nicht. Für die Persönlichkeitsbildung ist diese Fähigkeit sehr wichtig. Imam Sadiq a.s. unterstreicht, dass der Mensch sich nur das, was gut und nützlich ist, anhören sollte, und er sagt, das Recht, das das Ohr dir gegenüber hat, besteht darin, dass du es nur für gute Dinge öffnest. Dinge, welches Gutes in deinem Herzen hervorrufen oder dir zu einem guten Charakter verhelfen. Das Ohr ist das Tor, durch das Worte dein Herz betreten. Es kann alle möglichen Bedeutungen in dein Herz hineinlassen. Imam Sajjad a.s. sagt auch, dass das Gehör ein Mittel ist, um die Meinungen der anderen kennenzulernen. Er sagt, es ist ein Tor für den Einlass von Gutem und Rechtschaffenem, aber auch Schlechtem und Verdorbenem. Nachdem wir mit dem Ohr aufgenommen haben, was andere sagen, können wir uns ein Bild von ihrem Charakter und Verhalten machen. Außerdem werden wir in vielen Fällen über das Gehör mit Wissen und guten Bräuchen vertraut gemacht. Das heißt, dank des Gehörs nehmen wir Worte und Erklärungen von Wissenschaftlern und Religionsgelehrten auf und vermehren unsere Kenntnisse und Erkenntnis. Der Heilige Koran stellt im Vers 78 der Sure Nahl, Sure 16, das Ohr als ein Mittel zur Aneignung von Wissen vor. Denn es heißt dort, Gott hat euch aus dem Leibern eurer Mütter hervorgebracht, und ihr wusstet nichts. Er gab euch Gehör, Auge und das verständige Herz, damit ihr für seine Gaben dankbar werdet. Imam Sadiq alaihis salam ruft die Menschen auf, ihr Gehör dazu zu nutzen, Gutes, Wissen und Erkenntnis ins Herz hineinzuholen, und er sagt, dem Menschen öffnet sich das Tor zum Paradies, wenn er Gutem und Nützlichem zuhört und danach handelt.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.